Ich freue mich, dass ich wieder mal hier sein darf und will zurückblicken auf die Gottesdienste, die ich jetzt so erlebe in Alt-Landsberg, da wo wir wohnen, in der evangelischen Kirche. Da sitze ich, bin im Kirchenchor und sitze deshalb vorne in der ersten Reihe, immer vor der Kanzel. Und um die Kanzel drumherum ist eine Umschrift und natürlich ist das ein Bibelspruch. Was könntet ihr euch denken, was da draufsteht? Über einer protestantischen Kanzel, einer lutherischen Kanzel. Also die Kirche ist aus katholischer Zeit, aber die Kanzel ist dann aus lutherischer Zeit. Was könnte da stehen? Welches ist das bedeutende Wort oder ja, sogar das bedeutendste Wort der Reformation? Das könnte es sein, ja, ist es in dem Falle nicht. Luther hat ein anderes noch besser gefunden. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die da selig macht alle, die daran glauben. Das gucke ich nun so ungefähr fast jeden Sonntag an und dann geh mir da so ein paar Gedanken durch den Kopf, ist ja klar, wenn man immer das da sieht, was da steht. Ich lese es noch einmal in der Orientierungsbibel, das ist die Neues Leben-Übersetzung. Danach werden auch alle anderen Zitate sein daraus. Denn ich schäme mich nicht für die gute Botschaft von Christus. Diese Botschaft ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Bei Luther geht es dann noch weiter, das ist aus dem Römerbrief, Kapitel 1, Vers 16. Und der eigentliche Auslöser der Reformation war dann Vers 17. Denn darin ist offenbart die Gerechtigkeit Gottes, die vor Gott gilt und so weiter. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Luther ging es um die Gerechtigkeit. Mir geht es heute um den ersten Teil, also Vers 16. Ich lese da, die Botschaft von Christus ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Was ist die Kraft Gottes in unserem Leben? Wir sagen gewöhntermaßen natürlich Christus oder Gott. Und hier steht aber die Botschaft von Christus, das Evangelium ist die Kraft Gottes. Wie kommt denn das in das Evangelium hinein, die Kraft Gottes ist doch an sich eine Eigenschaft, die Gott selbst hat. Ich erinnere an ein Jahr, das liegt jetzt über 500 Jahre zurück. Luther ist Theologieprofessor in meiner Heimatstadt Wittenberg. Und im Jahr 1513 hat er wirklich Schlafprobleme. Er grübelt Tag und Nacht über diesen Vers nach. Und plötzlich macht es Klick. Und er erkennt tatsächlich, diese Botschaft habe ich bisher falsch verstanden. Die Gerechtigkeit Gottes kommt aus dem Glauben und nicht durch die Werke. Das ist das ganze Thema der lutherischen Theologie. Und jetzt denke ich, für das, was mich jetzt betrifft, die Kraft Gottes steckt im Evangelium. In der Botschaft von Christus, da steckt also Kraft dahinter, das ist nicht Schall und Rauch, sondern da steckt Kraft drin. Das ist zunächst ein gewagter Gedanke. Paulus hat im Römerbrief, im selben Kapitel 1, in Vers 4, behauptet, dass es dieselbe Kraft ist, die jetzt im Evangelium steckt, die Jesus Christus durch die Kraft Gottes von den Toten auferweckte. Nun stelle man sich vor, die Kraft Gottes, die Tote auferweckt, also die Christus auferweckte, das können wir uns noch vorstellen, da ist schon Power nötig. Aber wie kommt nun diese Kraft in das Evangelium hinein, in die Botschaft von Christus? Dass bei der Auferstehung Jesu eine Kraft wirkt, kann man noch einsehen. Aber wie soll sich diese Kraft auf eine Botschaft übertragen, die doch nur aus Worten besteht? Und wie kann diese Botschaft retten? Ich lese den Vers 17 noch einmal, ich hatte ihn schon zitiert. Denn darin im Evangelium wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Es ist also ein Offenbarungswirken Gottes, was bei der Verkündigung stattfindet. Die Botschaft des Evangeliums wird verkündigt und darin entfaltet sich ein Offenbarungswirken. Also es geht jetzt nicht um Muskelkraft, die man hier in den Armen hat. Es ist mehr ein Wirken des Heiligen Geistes in unserem Kopf, dass unsere Gedanken geordnet werden und in die Richtung kommen, wie Gott uns haben will. Indem das Evangelium verkündet wird, geschieht also etwas von Gott her. Und deshalb passt auch die Textlesung gut, die wir eben erst gehört haben aus dem Kolosserbrief. Da heißt es nämlich, gebt den Worten von Christus viel Raum in euren Herzen. Denn wenn die Botschaft viel Raum in uns hat, erleben wir auch Gottes Kraft. Dann geschieht etwas, ja das Entscheidende geschieht, natürlich in der Stille, wie wir es gesungen haben. Das ist nicht ein, der Luther hat gerungen, Tag und Nacht mehrere Tage. Ich habe das gesehen, das Zimmer ist wahrscheinlich, man ist nicht 100% sicher, das Turmzimmer gewesen im Kloster in Wittenberg, Augustinerkloster. Und das wird auch den Leuten gezeigt, wenn man sie danach fragt, die Führer, führen sie einen dahin, denn das ist eine Toilette gewesen. Normalerweise verbringt man ja da nicht den ganzen Tag. Aber wenn man so ein schweres Problem hat, vielleicht ist es ihm tatsächlich da eingefallen. Auf einmal ging es durch und auf einmal hat er es begriffen. Ich wünsche mir, dass das noch einmal passiert, was in der Reformation passiert ist, nämlich, dass das Wort Gottes, dass das Evangelium zündet. Ich möchte uns den Predigtext für heute lesen und bitte euch mal aufzustehen. Ich weiß, das ist ungewöhnlich, aber ich erkläre das auch gleich. Der Predigtext Martha und Maria stammt aus Lukas 10. Auf ihrem Weg nach Jerusalem kamen Jesus und die Jünger auch in ein Dorf, in dem eine Frau mit Namen Martha sie in ihr Haus einlud. Ihre Schwester Maria saß Jesus zu Füßen und hörte ihm aufmerksam zu. Martha dagegen mühte sich mit der Bewirtung der Gäste. Sie kam zu Jesus und sagte, Herr, ist es nicht ungerecht, dass meine Schwester hier sitzt, während ich die ganze Arbeit tue? Sag ihr, sie soll kommen und mir helfen. Doch der Herr sagte zu ihr, meine liebe Martha, du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten. Im Grunde ist doch nur eines wirklich wichtig. Maria hat erkannt, was das ist, und ich werde es ihr nicht nehmen. Wir können uns wieder hinsetzen. Ganz neu, nur nebenbei, dass uns das einmal auffällt. Es ist ja nur eine kleine Geschichte und sie steht nur in einem Evangelium, ist sozusagen Sondergut des Lukas. Aber es steckt doch einiges in diesen paar kleinen Versen. Ganz neu ist zum Beispiel Jesu Verhalten zu den beiden Frauen, besonders zu Maria. Bisher galt, als Frau sitzt man nicht bei den Männern, sondern man bedient sie. Anders bei Jesus. Sie darf beim Gespräch der Männer dabei sein und wird am Ende sogar noch dafür gelobt. Das geht über die Hutschnur der Martha. Sie sagt, wie kannst du es zulassen? Ich habe die ganze Arbeit und diese, meine Schwester, sitzt einfach dir zu Füßen. Und noch etwas anderes, Martha kommt nicht nur hier vor, an anderen Stellen auch, und sie wird immer vor der Maria genannt. Das ist ja interessant. Maria wird hier gelobt, aber steht nirgendwo im Evangelium, dass Martha kritisiert wird. Sie wird nicht kritisiert, sie wird nur hingewiesen auf etwas, wo Jesus sagt, das ist nicht in der richtigen Ordnung, nicht im richtigen Gleichgewicht. Jetzt gucken wir einmal an. Also Martha ist wahrscheinlich auch die, die die Hosen anhatte von den beiden. Sie ging Jesus entgegen und auch dann in der Trauergeschichte. Immer ist sie sozusagen der Ansprechpartner und deshalb wird sie immer zuerst genannt. Diese Perikope, also dieser Ausschnitt aus der Bibel, folgt unmittelbar auf den barmherzigen Samariter. Auf den muss ich nicht eingehen, das setze ich mal voraus, dass uns das bekannt ist. Da heißt es zuletzt, geh hin und tu desgleichen. Und tu desgleichen. Man könnte sagen, der barmherzige Samariter ist ein Beispiel für vorbildlich diakonisches Verhalten den Mitmenschen gegenüber. Er kümmert sich um den, der unter die Räuber gefallen ist. Dadurch, dass Lukas diesen Bericht von Martha und Maria unmittelbar anschließt, werden mögliche Konsequenzen aus dem Text des Samariters abgebogen. Und so lässt das den Schluss zu, dass der Evangelist hier ausgleichen wollte. Denn die Beispielerzählung hatte gelautet am Ende, allein das Tun schafft Zugehörigkeit zum Volk Gottes, um ewiges Leben zu erlangen. Aber Jesus sagt, aber das Zuhören und Glauben sind das Wichtigste. Warum ist Zuhören und Glauben das Wichtigste? Also mit Zuhören beginnt es. Weil es das ist, was bleibt. Jesus sagt einmal, Matthäus Evangelium, Arme habt ihr alle Zeit bei euch. Man könnte ergänzen, Kranke habt ihr alle Zeit bei euch. Fremde, die ihr aufnehmen könnt, habt ihr alle Zeit bei euch. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Das heißt, wenn ich da bin, dann bitte gilt mir auch die Priorität. Dann geht es um mich und nicht um euch und das, was ihr sonst so macht. Und die Frage natürlich, was bedeutet das heute für uns? Jesus ist ja nicht mehr da. Leibhaftig ist er nicht mehr da. Seit Himmelfahrt ist er sozusagen in anderen Sphären. Was gibt es heute noch Originales? Nicht Originelles, das gibt es auch bei Jesus. Aber was gibt es heute noch Originales, was von bleibendem Wert ist? Da weiß ich von einem Schweißtuch der Veronika. Wisst ihr, was das ist? Die heilige Veronika soll Jesus, als er zum Kreuz, also nach der Geißelung und als er Blut überströmt, und voller Schweiß zum Kreuz ging. Sie reichte ihm ein Tuch, damit er sich abwischen konnte, also lindern konnte die Schmerzen und das Ganze, was drumherum war. Und in dieses Tuch sollen sich die Züge Jesu eingebrannt, kann man an sich nicht sagen, aber eingeprägt haben. Heute kann man das in Mailand bestaunen. Ja, und wenn man fragt, kann das denn sein, ein Schweißtuch? Dann sagen die Restauratoren und so, es ist sehr alt, aber dass das nun das Jesustuch ist, das wissen wir nicht zu sagen. Kann man nicht beweisen. Das ist eine Glaubenssache, das ist das eine. Aber dann ist andere Sachen, die mir einmal aufgefallen sind, als wir im Rheinland wohnten, lange Zeit, da hatte ich einen Seelsorger in Aachen. Den besuchte ich des Öfteren und dann ging ich in den Aachener Dom und da interessierte mich insbesondere der Domschatz, denn so etwas kannte ich aus unserem Breitengraden nicht. Und der Domschatz war faszinierend. Was sah ich da? Das Kleid Mariens, das sie bei Jesu Geburt trug, die Windeln, die Jesus trug und das Lendentuch, das Jesus trug. Das ist da alles ausgestellt. Und das Schärfste kommt noch, immer alle 7 Jahre zum Heiligtumstag, also zum Heiligungsfest, wird das Kleid Jesu auch ausgestellt. Und wisst ihr wie? Es wird zwischen die 2 Kirchtürme gehängt. Es hängt dann also für alle sichtbar zwischen den Kirchtürmen. Ich weiß nicht genau, also ich habe das Bild vor Augen, ich habe es aber nur gesehen, ich war nicht in dem 7. Jahr gerade dort. Und es kann auch der Heilige Rock von Trier sein. Vielleicht ist, ich habe bloß das Bild vor Augen, zwei Kirchtürme und da mittendrin hängt ein Gewand, ein Kleid. Zur Heiligtumsfahrt ausgestellt. Immer wieder, alle 7 Jahre wieder. Das Ganze hat mit Reliquien zu tun, Reliquienverehrung. Und wenn man fragt, auch wenn man katholische Theologen fragt, ist das alles echt? Da legt auch kein Theologe seine Hand ins Feuer. Im Gegenteil, da wird gesagt, darauf kommt es gar nicht an. Es wurde jahrhundertelang verehrt. Das ist der Punkt, warum wir es heute verehren. Darum geht es. Nicht unbedingt, ob das echt ist. Das ist nicht der Punkt. Und da merken wir schon, naja, da kann man durchaus unterschiedliche Meinung sein. Wenn ich was Originales von Jesus haben will, dann ist es schon von Bedeutung, ob es von damals ist oder ja, spätere Jahrhunderte. Aber natürlich, was sollen mir irgendwelche Klamotten, die Jesus getragen hat, was bringt mir das in meinem Glauben? Außer, dass ich dadurch sozusagen ein Zeugnis habe, er hat gelebt und er hat gelitten. Aber ansonsten für meine Glaubenserkenntnis bringt mir das herzlich wenig. Die einzig wahre Reliquie der Christenheit ist das Wort. Das echte, originale, die lebendige Stimme des Herrn Jesus Christus, die uns im Neuen Testament überliefert ist. Das ist die einzige Reliquie, die wir sozusagen haben, in Anführungsstrichen, auf das sich alle in der Christenheit einigen können, ob katholisch oder evangelisch, orthodox oder freikirchlich. Darin sind sich alle einig, erstaunlich, über alle Grenzen weg. Die 27 Bücher des Neuen Testaments, das ist der maßgebliche Maßstab, also der Kanon. Auch wenn es hier und da einige Schiebereien gab, übrigens der größte Schieber war Martin Luther, der hat selbst bei den 27 Büchern noch Schriften, die er nicht so gut fand, nach hinten geschoben. Die sind noch heute in der Lutherbibel woanders als im Urtext, nämlich Jakobus und Hebräerbrief. Also diese beiden, da hat er die Stimme Jesu nicht gehört und sagte, was sollen die? Und es wird überliefert, manche Forscher nehmen an, er wollte sogar die beiden Schriften aus dem Neuen Testament entfernen. Da hat ihn dann aber Melanchthon mal die Leviten gelesen. Melanchthon war so der Chorreformator und der hat gesagt, das geht gar nicht. Also das fassen wir nicht an. Die 27 Bücher des Neuen Testaments, das ist für alle Christen der Maßstab. Wie dem auch sei, heute ist sich die Kirche über Konfessionsgrenzen hinweg einig, dass es so ist. Und die Forschung bestätigt immer wieder, dass dieser Maßstab das Optimale ist, was man von allen Schriften kennt, die darum geschrieben sind. Es gibt ja viel mehr Schriften als das, was in den Kanon gekommen ist. Aber der Kanon ist wirklich das Maßgebende. Wie schon gesagt, zur Echtheit der Reliquien kann man geteilter Meinung sein, aber zum Wort Gottes, das im Neuen Testament aufbewahrt ist, gibt es ungeteilte Zustimmung. Wir haben sein Wort. Und darauf zu hören ist unersetzlich. Durch was sollte man es ablösen? Weil es als einziges Zeugnis aus Jesu Zeit zu uns herüberragt. Und deshalb gilt es, auf das Evangelium zu hören, wie Maria es tat. Übrigens, und nun sind wir bei dem, warum ihr aufgestanden seid, in der katholischen Kirche ist immer üblich, wenn ihr da mal öfter seid, dass bei der Evangelienlesung aufgestanden wird. Ich habe es heute mal so gemacht. aus Ehrfurcht. Das ist nicht der Fall, wenn aus dem Alten Testament gelesen wird. Das ist nicht der Fall, wenn aus den Briefen gelesen wird. Da kann man sitzen bleiben. Ich finde das eine gute Tradition, einen guten Brauch. Wenn er gefüllt ist mit Ehrfurcht, dann hat das was. Oder ich denke sogar, vielleicht habt ihr es auch im Fernsehen gesehen, nur wenn das Evangelium in den katholischen Gottesdienst Einzug hält, was passiert da? Was macht der Priester? Er hält das Evangelium hoch, es wird reingetragen im Zug, das wird nicht einfach bloß hingelegt, aufgeschlagen, nein, es wird hineingetragen in den Gottesdienstraum, es wird beweihräuchert, es wird hochgehalten und dann wird es auf die Kanzel gelegt, dann wird die nochmal beweihräuchert. Was für eine Dramatik, um deutlich zu machen, das Wort Gottes ist etwas Besonderes. Das ragt aus allem anderen heraus. Schade, dass wir manche Traditionen nicht übernommen haben. Wir können sie ja wieder einführen. Martin Luther hat zu diesem Wort zur Maria Folgendes gesagt. Die Ohren sind die wichtigsten Organe des Christen, noch vor den Händen, denn durch Hören kommt man zum Glauben. So wie es in Römer 10, Vers 17 steht, da heißt es, doch nicht jeder nimmt die gute Botschaft an, und doch kommt der Glaube durch das Hören dieser Botschaft. Die Botschaft aber kommt von Christus. Hören ist sozusagen das Erste. Man kann nur zum Glauben kommen durchs Hören, anders geht es nicht. Und da ist man ganz nah dran an der Urkirche, ganz nah dran an den Ereignissen, die in der Bibel geschildert werden. Übrigens, ich will hier keinen Gegensatz aufrichten zwischen Diakonie, barmherziger Samariter, und der Maria, zuhören und glauben. Denn man muss wirklich genau hinschauen. Jesus hat Martha nicht getadelt, nicht bestraft oder verurteilt. Er hat Maria lediglich gelobt. Er hatte beide lieb, steht an anderer Stelle im Evangelium. Er hatte beide lieb, beide Schwestern. Also wir sollten das nicht ausspielen gegeneinander, aber wir sollten beachten, dass die Gewichtung stimmt. Was ist was dran? Was ist das Wichtigste? Wenn Jesus da ist, ist er das Wichtigste. Wenn sein Wort da ist, ist sein Wort das Wichtigste. Denn das ist das Einzige, was die Zeiten überdauert hat. Was ist das eine, auf das es ankommt? Das grundlegend eine, das er zu Maria sagt, wenn Jesus zu Besuch ist, ist Hören dran. Und dann natürlich das Miteinander tun. Das Tun ist immer das Ziel. Aber der Anfang ist immer das Wort. Um dieses Ziel zu erreichen, gibt es eine exklusiv notwendige Bedingung, zuhören und zum Glauben zu kommen. Die Mahnung des Lukas ist zu hören, dass doch in allem Aktionismus wir bitte nicht vergessen, auf die Stimme Jesu zu hören. Also Aktionismus ist das, wo wir in Aktivitäten, auch frommen Aktivitäten, sozusagen fast ersticken. Lukas muss ganz klar dafür kämpfen, dass gegenüber aller diakonischen Aktivität sein Evangelium die Grundlage bildet, weil es mit Jesus verbindet, heißt es in einem Kommentar. Es gab im Mittelalter eine Tradition, und zwar wurde da auch gegenübergestellt Maria und Martha. Und Martha stand für das weltliche Leben, den weltlichen Beruf. Das war die Vita Activa, also die Aktive. Hatte ich ja auch gesagt, sie war die Aktivere. Und Maria stand dann für das klösterliche Leben beziehungsweise den geistlichen Stand. Das war die Vita Contemplativa. Vita heißt Leben. Kontemplation ist das, was in Klöstern so passiert, wo man Besinnung hat. Und dann wurde das gegenübergestellt. Und man war sich im Mittelalter, also noch vor 500 Jahren, einig, der weltliche Stand ist nicht zu tadeln, der geistliche Stand aber mehr zu loben. Also Maria mehr zu loben. Wer heute diese Auslegung liest, wird sich ungläubig die Augen reiben. Denn heute ist es umgekehrt. Also mein Eindruck, heute ist es umgekehrt. Man fragt zuerst nach sozialer Arbeit. Selbst wenn man studieren will, wenn man Theologie studieren will. Die meisten, wurde mir gesagt, kommen her, weil sie soziales Engagement zeigen wollen. Und dann gibt es noch Theologie als Nebenfach. Ich karikiere das jetzt ein wenig, aber es ist tatsächlich, und das ist nicht nur in Elstal so, das ist an all den Ausbildungsstätten so, es sind viel weniger Studenten als früher, viel weniger. Ich will nicht auf Einzelheiten eingehen. Und deshalb sucht man irgendwie, tja, was ist die Rettung? Und da kommt man darauf, soziale Arbeit prioritär zu behandeln, damit man wenigstens noch ein paar Leute zum Studium bringen kann. Also all das ist jetzt ins Grobe gesprochen. Ich habe Sympathien für eine Auslegung des Evangeliums im lukanischen Sinn, dass jede christliche Praxis einer geistlich-biblischen Fundierung am Wort Jesu bedarf. Jegliches Tun bedarf der Orientierung am Wort der Schrift. Warum? Weil es die unersetzliche Besinnung und Bekehrung durch das Wort der Schrift ist, die immer am Anfang stehen muss. Ich hatte mal eine Begegnung, wir haben im Bergischen Land gelebt, eine Frau kommt zu mir und sagt, ich will mich engagieren. Ich will was tun, und zwar richtig was tun. Sie wollte in die Diakonie einsteigen. Und ich sagte, gehören Sie zu einer Kirche? Nein. Wollen Sie bei uns Mitglied werden? Nein. Ich will Diakonie machen. Ich will Menschen helfen. Das ist meine Leidenschaft. Und dann habe ich ihr gesagt, aber in einer christlichen Mission geht es nicht ohne Jesus. Und habe ihr geraten, dann gehen Sie doch zum Deutschen Roten Kreuz. Da kann man auch helfen. Und da gibt es diese Grundlage nicht. Ich weiß nicht, ob das heute noch so gesagt würde. Da freut man sich über jeden, der kommt. Und der Glaube spielt an sich eine untergeordnete Rolle, auch in den Diakoniewerken. Ich weiß, wovon ich spreche. Meine Töchter sind zwei, eine ist hier in Diakoniewerken tätig. Und da wird nur bei den geistlichen Berufen noch nach dem Glauben gefragt, ansonsten nicht mehr. Ich glaube aber, wenn das in sozusagen weiter vordringt, ja, was ist dann unser Prä, das wir als Christen haben? Warum lassen wir das los, was uns zu Christen macht? Ich möchte zusammenfassen. Die Stichworte hören und dienen, die stehen sich hier ein Stückchen gegenüber, geben der Erzählung eine zusammenfassende und illustrierende Funktion im Blick auf den barmherzigen Samariter, der unmittelbar davor steht. Sie sind die zwei untrennbaren, aber unterscheidbaren Seiten der Glaubens- und Lebensmedaille. Die entscheidende Lebens- und Glaubensfrage ist, wann ist was wirklich wichtig? Jesus hat viel Verständnis für Marthas Sorge und Mühe und für Marias Hören. Doch sich viel zu schaffen machen, kann hier auch verstanden werden, so sagen es die Kommentare, im Sinne von sich ablenken, nämlich vom Hören, und ist dann der Kritik unterzogen. Viel Sorge und Mühe unterdrückt fruchtbringendes Hören. Wenn Jesus da ist, kann die alltägliche Arbeit unterbrochen, mindestens aber reduziert werden. In Matthäus 13 steht das Gleichnis von dem vierfachen Ackerfeld und da heißt es, der von den Dornen bewachsene Boden meint Menschen, die Gottes Wort zwar hören und annehmen, sich aber durch die Verpflichtungen, den Reichtum und die Zerstreuungen des Lebens schon bald wieder davon ablenken lassen. Auf diese Weise gelangt nichts zur Reife. Wie steht es bei uns? Lassen wir uns ablenken vom Wort Gottes, vom Evangelium, wie es uns in der Heiligen Schrift gegeben ist. Damals war diese Erzählung gleichzeitig eine Beispielerzählung für Missionare. Wenn die an die Haustür klopfen und wollen Quartier haben, denn damals gab es keine Hotels in dem Sinne wie heute. Und da sagt Jesus, nicht übertriebene Fürsorge und Versorgung soll dann im Mittelpunkt stehen, sondern das Hören auf Jesu Wort. Im Lukas-Evangelium steht im Kapitel 12, Gott wird euch jeden Tag alles Nötige geben, wenn das Reich Gottes für euch das Wichtigste ist. Oder an anderer Stelle, trachtet am Ersten, also zuerst nach dem Reich Gottes und dann nach all dem anderen. Das wird euch dann zufallen, sagt Jesus sogar. In Johannes 6, Vers 27 ein ganz entscheidender Vers. Ihr solltet euch um vergängliche Dinge wie Nahrung nicht solche Sorgen machen. Sucht stattdessen, was euch in das ewige Leben führt, das der Menschensohn euch schenken kann. Denn dazu hat Gott der Vater ihn gesandt. Dazu, dass Menschen zum Glauben finden, und da gehört das Hören als Bedingung dazu, dazu ist Jesus gesandt. Das ist der erste Auftrag. Maria ist keine Nonne, Martha ist kein Weltkind. Beide wollen Jesus ehren. Dazu ist aber Not, dass Jesus zuerst uns dient, bevor wir ihm und Menschen dienen. Denn nur so kommt es zu einem Neubeginn in unseren Kirchen und Freikirchen, zu einer neuen Reformation. Petrus hat das nicht verstanden. Wir finden seine Reaktion, dass Jesus ihn bedienen will, auch im Johannesevangelium in diesem Fall. Das Beispiel von der Fußwaschung. Herr, warum willst du mir die Füße waschen? Jesus antwortete, du verstehst jetzt nicht, warum ich das tue. Eines Tages wirst du es verstehen. Nein, protestierte Jesus. Umgekehrt. Nein, protestierte Petrus, du sollst mir niemals die Füße waschen. Jesus erwiderte, wenn ich dich nicht wasche, gehörst du nicht zu mir. Lass dir von mir dienen, sonst gehörst du nicht zu mir. Du kommst nicht zum Glauben und der Glaube hält nicht an. Er kommt nicht zur Reife, wenn du nicht fest einbaust, dass ich dich ansprechen kann. Denn der Menschensohn ist nicht gekommen, heißt es weiter, Markus 10, um bedient zu werden, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Jesus ist nicht gekommen, um bedient zu werden, Martha, sondern um zu dienen, und zwar uns. Und deshalb ist es richtig, was in unserem Predigtext steht. Im Grunde ist doch nur eines wirklich wichtig. Ihre Schwester Maria saß Jesus zu Füßen und hörte ihm aufmerksam zu. Aufmerksam zu. Weil es um ihn geht und sein Wort, das einzig Originale, das wir von ihm haben. Das Beste ist nicht mehr, sondern er, Jesus Christus. Amen.